Das Thema lautet: Sei immer bereit für das Kommen des Herrn. Wir wollen nochmal die wichtigsten Erkenntnisse über die Entrückung zusammenfassen, die wir in diesen Bibeltagen durchs Gottes Wort errungen haben. Grundlegend wichtig ist, dass der Herr Jesus alle Menschen einlädt, zu ihm zu kommen. Er will, dass alle gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. So steht es im 1. Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 4. Der Herr sagt uns, lasst euch versöhnen mit Gott. So lesen wir in 2. Korinther 5, Vers 20. Aber leider lässt sich nicht jeder rufen. Die Frage stellt sich aber an jeden von uns persönlich, die wir zuhören. Hast du dich schon vom Herrn rufen lassen? Bist du schon gerettet? Bist du schon ein Kind Gottes? Oder bist du noch verloren? Dann kehre um zum Herrn, solange es noch Zeit ist. Das ist das Allerwichtigste. Die anderen Fragen dagegen sind zweitrangig. Wichtig ist, dass der Mensch eine persönliche Entscheidung trifft, den Herrn in sein Herz aufnimmt, neu geboren wird durch den Geist Gottes, gemäß Johannes Kapitel 3. Ihr müsst von Neuem geboren werden. Das ist nicht Reinkarnation, sondern dieses geistliche Neuwerden, in dem der Herr Jesus die Mitte unseres Lebens einnimmt. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus in mir. Galater 2, Vers 20. Wenn wir zu Jesus Christus kommen, dann hat er uns eine Stätte im Himmel bereitet. So sagt er, und wir lesen das in Johannes 14, Vers 1 bis 3. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch diese Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Johannes 14, 1 bis 3. Das ist auch schon eine Stelle, die man auch im Zusammenhang mit der Entrückung oft so auslegt. Ja, der Herr wird seine Gemeinde zu sich nehmen. Interessant, dass da viele Wohnungen sind. Ich habe schon gedacht, wir Christen sind oft so unterschiedlich. Ja, Gott respektiert unsere Unterschiedlichkeit, aber die Sünde, die wird abgewaschen sein. Also es wird keine Feindschaft, keinen Hass, keine Verleumdung mehr geben. Das wird alles weggetan sein. Solche Dinge, die oft uns hier noch anhaften. Wir wollen uns da auch immer reinigen lassen und erneuern. Wie werden wir aber als Gläubige zu Jesus kommen? Die Bibel spricht von der Auferweckung der Toten und der Verwandlung der Lebenden der letzten Generation der Christen. Und beides geschieht in einem Augenblick, in einem Atommoment sozusagen, einem Augenzwinkern kann man es übersetzen, so wie ein Augenzwinkern ist, plötzlich, überraschend und auch sehr schnell und unerwartet. Und das lesen wir auch in dieser klassischen Bibelstelle über die Entrückung, die wir beim ersten Teil des ersten Thessalonicher schon gehört hatten im Laufe dieses Jahres, in 1. Thessalonicher 4, Vers 15 bis 18. Das ist ja sozusagen der Locus Classicus der Entrückungslehre. Da heißt es: Ich will euch aber, Brüder, nicht in Unwissenheit lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen. Denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn. Wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen. Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken zur Begegnung mit dem Herrn, in die Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. So tröstet nun einander mit diesen Worten. Hier in dieser bekannten Stelle steht der Begriff Entrückung, griechisch harpazein, das heißt entreißen, ergreifen, rauben, wegnehmen, wegraffen. Die Entrückung ist die Hinwegnahme der gläubigen, geretteten Christen von dieser Erde zum Herrn, in sein Reich. Und diese geschieht, die Entrückung der Lebenden geschieht zeitgleich mit der Auferweckung der früheren Generationen von Christen, die bereits verstorben sind. Gemeinsam werden wir dann beim Herrn Jesus sein und ihn loben und preisen in Ewigkeit. Freust du dich darauf? Ja, ihr hebt die Daumen, ja, wunderbar. Freut sich. Und ganz wichtig ist, die Bibel spricht davon, dass wir den genauen Zeitpunkt, wann dies geschieht, nicht wissen können. Daher sollen wir immer bereit und wachsam sein. Das ist ganz klar. Egal an welche Entrückungstheorie man glaubt, vor, während oder nach Entrückung, alle Zeit sollen wir bereit und wachsam sein für Entrückung, aber auch für Verfolgung. Das werde ich noch erklären. So lesen wir zum Beispiel in Markus 13, 31 bis 33. Der Herr sagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Um jenen Tag aber und die Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch nicht der Sohn, sondern nur der Vater. Habt Acht, wacht und betet, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Das ist im Vatergeheimnis Gottes verborgen. Also wirklich sehr geheim, soll der Gemeinde auf Erden noch nicht offenbart werden, damit wir alle Zeit bereit sind. Und ebenso sagt der Herr Jesus im Lukas-Evangelium, Kapitel 12, Verse 37 bis 40. Es gibt ja mehrere solche Gleichnisse, die die Wachsamkeit betonen. Und hier heißt es, glückselig sind jene Knechte, welche der Herr, wenn er kommt, wachend finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird sich schürzen und sie zu Tisch führen und hinzutreten und sie bedienen. Und wenn er in der zweiten Nachtwache kommt oder in der dritten Nachtwache kommt und sie so findet, glückselig sind jene Knechte. Das aber erkennt, wenn der Hausherr wüsste, zu welcher Stunde der Dieb käme, so würde er wachen und nicht in sein Haus einbrechen lassen. Darum seid auch ihr bereit, denn der Sohn des Menschen kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Da merkt ihr die ganzen Berechnungen, das ist alles unnütz. Gerade dann, wenn wir es nicht berechnen oder Jahreszahl oder irgendwas festsetzen würden, gerade dann kommt der Herr, richtet sich nicht nach unseren logischen Denkweisen und Spekulationen. Wir sollen also allezeit wachsam und bereit sein, dem Herrn zu begegnen. Das ist grundlegend wichtig. Und jetzt muss man leider sagen, dennoch wird in christlichen Kreisen viel darüber spekuliert, ob die Entrückung vor, während oder nach der sogenannten großen Trübsalzeit, gemäß Daniel 9, mit der Herrschaft des Antichristen und seines falschen Propheten geschieht. Schon mal diese Trübsalzeit ist umstritten. Es hängt davon ab, wo man diese 70. Jahrwoche datiert, ob im ersten Jahrhundert oder auch am Ende. Ich sehe jetzt beides, dass es sich mehrfach erfüllen kann. Manche sagen nur damals, als der Herr Jesus gekreuzigt wurde, wurden die Opfer abgeschafft, ja, und so weiter. Aber es kann auch am Ende wieder geschehen, dass praktisch der Antichrist sich in den Tempel setzt und dann auch den wahren Gottesdienst beseitigt. So gibt es ja diese Deutung, jetzt ganz kurz gesagt. Allerdings ist schon interessant, dass in der Offenbarung nie von 7 Jahren die Rede ist, was Trübsalzeit angeht, sondern immer von 3,5 Zeiten. Aber das nur nebenbei bemerkt jetzt. Also wenn man aber davon ausgeht, trotzdem, dass die 70. Jahrwoche mit 2x3,5 Zeiten dann sich in der Endzeit erfüllt, wo der Antichrist seine Herrschaft aufrichtet und am Schluss dann die Schlacht von Harmagedon erfolgt, wo der Messias wiederkommt, Jesus die 2 Tiere richtet, den Antichristen und den falschen Propheten, Offenbarung 19. Also wenn man davon ausgeht, dann gibt es ja diese verschiedenen Theorien, Entrückung vor, während oder nach dieser letzten Jahrwoche. Sehr verbreitet, habe ich die Tage schon erklärt, ist diese Vorentrückungslehre, die sagt vorher. Und das stärkste Argument ist dafür natürlich die ständige Wachsamkeit. Aber wie ist es denn, wenn man es während erwartet oder danach? Darauf werde ich jetzt nicht ausführlich eingehen. Ich möchte einfach nochmal die wichtigsten Bibelstellen betrachten, die über die Entrückung etwas aussagen. Und dann zu meinem Ergebnis kommen, allerdings in aller Demut und Schwachheit. Gibt es in der Bibel einen Hinweis darauf, wann ungefähr die Entrückung geschehen könnte? Also genau einen Termin haben wir gehört, kann niemand wissen, ja. Der ist im Vatergeheimnis Gottes verborgen. Aber wann ungefähr die Entrückung geschehen könnte? Nun, und da kann man sagen, in der Tat, es gibt einen Hinweis, aber seine Auslegung ist, das liegt in der Natur der Sache, sehr umstritten. Gerade damit wir alle Zeit wachsam und bereit sind. Er steht in 1. Korinther 15, das haben wir gestern Abend ja betrachtet. Ich lese es nochmal. 1. Korinther 15, Vers 51 und 52. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, also leiblich hier sterben, wir werden aber alle verwandelt werden. Also nicht durch den Tod gehen, sondern unser Leib verwandelt direkt in den Herrlichkeitsleib bei der Entrückung. Und zwar, und jetzt steht es, plötzlich in einem Augenblick zur Zeit der letzten Posaune. Salpings, Signalinstrument, Schofarhorn, Posaune wird es auch übersetzt. Denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich. Und wir, also die wir noch leben auf der Erde, werden verwandelt werden. Das bezieht sich auf die letzte Generation der Gläubigen. Es ist jetzt natürlich höchst umstritten, was diese letzte Posaune ist, je nach Lehrauffassung. Was ist diese letzte Posaune, an der die Auferweckung der Toten und die Verwandlung der Lebenden geschieht? Manche Ausleger denken an die Posaune vom Posaunenfest des Alten Testaments. Die Stellen lese ich mal, dass wir das mal hören und uns fragen, ob da irgendwas von Entrückung steht. 3. Mose 23, Vers 23 und 24. Da werden ja die jüdischen Feste aufgezählt, Sabbat, Passa, Erstlingsfest, Wochenfest, also Pfingsten jetzt. Und dann kommt hier vor dem großen Versöhnungstag, am Laubhüttenfest, dann das Posaunenfest. Und zwar 3. Mose 23, Vers 23 bis 24, kann man sich gut merken. Und da steht, und der Herr redete zu Mose und sprach, rede zu den Kindern Israels und sprich, im 7. Monat, am 1. des Monats, soll ein Ruhetag für euch sein, ein Gedenken unter Posaunenklang, eine heilige Versammlung. Ihr sollt keine Werktagsarbeit verrichten, sondern dem Herrn ein Feueropfer darbringen. Ich frage euch, steht da etwas von Entrückung? Nein, steht nichts von Entrückung. Also, steht also nichts von Entrückung. Muss man schon sehr hineindeuten. Ja, dann die andere Stelle, Rosh Hashanah, der Neujahrstag, wird angeführt. 4. Mose 29, 1 bis 6. Schauen wir, ob da was von Entrückung steht. Ausleger wie Arnold Fruchtenbaum und andere behaupten das. Also hier heißt es jetzt, und am ersten Tag des 7. Monats sollt ihr eine heilige Versammlung halten. Da sollt ihr keine Werktagsarbeit verrichten, denn es ist euer Tag des Hörnerschalls. Und ihr sollt dem Herrn Brandopfer darbringen zum lieblichen Geruch, einen jungen Stier, einen Widder, 7 einjährige makellose Lämmer. Dazu ihr Speisopfer von Feinmehl mit Öl gemengt, 3 Zehntel zum Stier, 2 Zehntel zum Widder und 1 Zehntel in jedem Lamm von den 7 Lämmern. Auch einen Ziegenbock als Sündopfer, um Sühnung für euch zu erwirken. Außer dem Brandopfer des Neumonds und seinem Speisopfer und außer dem beständigen Brandopfer mit seinem Speisopfer und ihren Trankopfern nach ihrer Vorschrift zum lieblichen Geruch ein Feueropfer für den Herrn. Am ersten Tag des 7. Monats, Rosh Hashanah, steht da etwas von Entrückung?
Nein.
Nein, einstimmig nein. Trotzdem wird gesagt, es sei Posaunenfest, Neujahrstag, das seien die Posaunen der Entrückung. Dann gibt es noch die Theorie von verschiedenen Brüdern, vor allem aus der Schweiz, die sagen, es sei die dritte Heeresposaune. Wenn das römische Heer zum Aufbruch gerufen hat, ja, dann praktisch ein Symbol für die Entrückung. Aber das finden wir in der Bibel überhaupt nicht. Das ist eine außerbiblische Behauptung. Es bleibt ja noch eine Deutung übrig. Könnte es vielleicht doch die 7. Posaune, die letzte Posaune in der Offenbarung sein, bei den Posaunengerichten? Und ich möchte heute auch noch mal lesen, für die, die gestern nicht da waren. Wir haben es gestern auch schon betrachtet. Offenbarung 11, 15 bis 18. Und der 7. Engel stieß in die Posaune. Da ertönten laute Stimmen im Himmel, die sprachen, die Königreiche der Welt sind unserem Herrn und seinem Christus zuteil geworden. Und er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die 24 Ältesten, die vor Gott auf ihren Thronen saßen, steht nirgends, dass es die Gemeinde ist, sind 24 Einzelpersonen, die fielen auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sprachen, wir danken dir, o Herr Gott, du Allmächtiger, der du bist und der du warst und der du kommst, dass du deine große Macht an dich genommen und die Königsherrschaft angetreten hast. Und die Heidenvölker sind zornig geworden und dein Zorn ist gekommen und die Zeit, dass die Toten gerichtet werden und dass du deinen Knechten, den Propheten, den Lohn gibst und den Heiligen, und denen, die deinen Namen fürchten, den Kleinen und den Großen, und dass du die verdirbst, welche die Erde verderben. Steht hier was von Entrückung? Das Wort nicht, aber die Tatsache haben wir gestern ausführlich herausgearbeitet. Ich möchte es nochmal zusammenfassen. Es fällt auf, dass es hier heißt, zum einen, dein Zorn ist gekommen. Und gleichzeitig, die Zeit ist gekommen, an der die Knechte, Propheten und Heiligen den Lohn erhalten. Die Heiligen sind immer die ganze Gemeinde. Da steht nirgends, dass es nur Israel ist. Die Briefe sind adressiert an die Heiligen in Rom, in Korinth und an den anderen Orten. Da wird nie gesagt, dass es jetzt nur plötzlich ab Kapitel 4 Offenbarung nur noch Juden oder Israeliten sein sollten, sondern es ist immer die ganze Gemeinde hier umfasst mit Überwindern, mit Heiligen, mit Auserwählten und wie sie genannt werden. Also, das ist genau das in Offenbarung 11, was die Bibel für die Gemeinde verheißt. Sie wird nicht in das Zorngericht Gottes kommen, der Zorn geht über die Erde, sondern die Gemeinde wird vor diesem Zorngericht bewahrt und bei Jesus im Preisgericht ihren Lohn erhalten. Den Lohn kann sie erst erhalten, wenn sie entrückt ist. Jetzt ist die Zeit, da die Heiligen ihren Lohn erhalten. Das ist ganz eindeutig die Entrückung. Also damit das geschehen kann, das Preisgericht mit dem Lohn, muss die Gemeinde zuvor entrückt sein. Lesen wir hierzu zwei weitere Stellen aus dem Neuen Testament, die dies deutlich machen. 1. Thessalonicher 5, Vers 9. Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt, sondern zum Besitz des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus. Hier wird argumentiert von Seiten der Vorentrückungsvertreter, dass die Gemeinde in gar keine Gerichte hineinkommt. Gott hat uns ja nicht zum Zorngericht bestimmt. Aber muss das heißen, dass wir gar keine Gerichte erleben? Heute gibt es ja auch schon Gerichte in vielen Ländern, Verfolgung, Bedrängnis und schon immer gab es das. Nein, es kann eben heißen, die Gemeinde wird vor dem Zorngericht weggenommen. Damit kann sowohl die ewige Verdammnis gemeint sein, der ewige Zorn Gottes, dass wir den nicht erleiden müssen, also nicht in die Hölle kommen, ganz einfach. Das ist das eigentliche Zorngericht Gottes, die ewige Verdammnis. Davor werden wir auf jeden Fall bewahrt. Und ich denke, sind sich auch alle einig, ja, dass das auf jeden Fall auch gemeint ist. Aber ich denke persönlich auch die Zornschalengerichte, dass eben vorher die Entrückung ist. Aber das sein kann, Siegelgerichte, Posaunengerichte bis zur siebten Posaune, dass wir das erleben müssen. Und da wir ja schon immer Gerichte erleben, die über die Erde ergehen, wissen wir auch nicht, wie weit wir in diesen Gerichtsreihen sind. Es gibt Ausleger, die sagen, wir sind schon längst in den Siegel- und Posaunengerichten mit den ganzen Katastrophen, Kriegen, Seuchen und so weiter drin. Ja, Migration und was alles ist. Das ganze Durcheinander auf der Erde. Und ich sage euch noch was, diese Gerichte, die kommen ja nicht nur einmal, die kommen in Wellenbewegungen durch die ganze Geschichte hindurch. Ja, es ist nicht so, dass nur einmal der Ablauf ist mit falschen Christusen, Kriegen, Hungersnöten, Tod, Zerstörung, sondern immer gab es schon das, in Wellenbewegungen. Und am Schluss wird die letzte Welle sein, wo dann nicht mehr nur die Vorläufer des Antichristen auf dem weißen Pferd kommen, der weiße Reiter, das ist also die Nachahmung Jesu Christi, Tarnfarbe weiß, ja. Sondern dann kommt der Antichrist in Person, der seine Weltdiktatur aufrichtet, wo dann auch die Gemeinde verfolgt wird. Und zwar wird sie genannt in der Offenbarung dann die Heiligen, die Überwinder, die Auserwählten. Das sind andere Bezeichnungen für die Gemeinde, auch wenn der Begriff Ekklesia nicht begegnet. Aber da kann man nicht Wortlauberei machen, bloß weil Ekklesia nicht vorkommt, sei die Gemeinde nicht da. Die ist da in Form der Überwinder, der Heiligen, der Auserwählten, natürlich. Und das Tier bekommt Macht, die Heiligen zu töten, eine Zeit lang. Aber dann wird sie herausgenommen. Das ist meine Erkenntnis nach auch vielen Jahrzehnten Bibelstudium. Ich habe unter anderem die ganze Offenbarung ausgelegt, Vers für Vers, und auch viele andere prophetische Bücher. Und es deutet alles auf die Entrückung während der Drangsal hin. Und das passt auch dazu, dass wir nicht zum Zorngericht bestimmt sind, keine ewige Verdammnis und auch nicht die Zornschalengerichte. Da steht ausdrücklich auch Zorn. Das ist das Schlüsselwort, was das enthüllt. Und das Preisgericht ja für die entrückte Gemeinde lesen wir in 1. Korinther 3, Vers 11 bis 15. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf diesen Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag wird es zeigen, weil es durchs Feuer geoffenbart wird. Und welcher Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Wenn jemand das Werk, das er darauf gebaut hat, bleibt, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Das Preisgericht für die Heiligen mit unterschiedlichem Lohn, unterschiedlichem Einsatz, was sie gebracht haben. Das Heil hängt nicht von den Werken ab. Aber die Werke sind kostbar für den Herrn, natürlich. Als Frucht des Geistes, aufgrund seiner Gnade. Also dies ist das Preisgericht für die gläubigen, geretteten Christen. Um dieses zu erhalten, ich betone es nochmal, müssen sie entrückt sein. Und genau dies wird bei der siebten Posaune verheißen. Dein Zorn ist gekommen und die Zeit, dass die Toten gerichtet werden und dass du deinen Knechten, den Propheten, den Lohn gibst und den Heiligen und denen, die deinen Namen fürchten, den Kleinen und den Großen und dass du die verdirbst, welche die Erde verderben. Und das wird auch, jetzt müssen wir mal fragen, die anderen Entrückungsstellen, ob die das auch bestätigen, eindeutig. Wenn wir jetzt lesen, Matthäus 24, 21 bis 22, denn da heißt es ja über die große Trübsal: Es wird dann eine große Bedrängnis sein, wie sie nicht gewesen ist vom Anfang der Welt bis jetzt und auch nicht wieder werden wird. Also die letzte große Trübsal, ist dann die letzte Welle. Ja. Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Mensch gerettet werden, aber um der Auserwählten willen werden diese Tage verkürzt. Ich meine, manche Tage werden kürzer, aber Tage stehen auch immer wieder für einen Zeitraum. Das heißt, diese Zeit der Drangsal wird für die Gemeinde verkürzt, indem sie da herausgenommen wird. Und das ist auch genau das, was in Offenbarung 3, Vers 12 steht, über die Gemeinde Philadelphia hier symbolisch. Da steht nämlich nicht, dass die Gemeinde vor der Stunde der Versuchung bewahrt wird, wie viele fälschlich übersetzen, sondern während der Stunde der Versuchung. Steht nämlich nicht prä oder pro im griechischen Text, sondern ek, also aus heraus. Man muss den Griechischen nachlesen, nicht wie es fälschlich übersetzt wurde. Ja, also nochmal Matthäus 24, im Kontext ist zwar da auch von Israel die Rede, ganz klar. Es gibt ja die mehrfache Erfüllung, die erste Erfüllungsstufe im ersten Jahrhundert, als der Tempel zerstört wurde, das wird ja auch vorausgesagt, und dass die Gemeinde dann flüchtet, und sie hat auch dieses Wort Jesu ernst genommen, ist geflüchtet ins heutige Jordanien, nach Pella und so weiter. Die Gläubigen haben das gewusst, dass Jerusalem zerstört wird, und die sind tatsächlich in den 60er Jahren geflüchtet, als die Römer kamen, sind vorher rechtzeitig weg. Nur die Juden sind geblieben, die nicht geglaubt haben, dass Jesus die Wahrheit gesagt hat. Und man konnte also gewarnt sein. Und von Israel ist hier die Rede, aber es gibt auch die weitere Erfüllungsstufe, und die Erfüllung, die Prophetie durchschlingt einander in der Ölberg- und Endzeitrede. Erfüllung im ersten Jahrhundert, Erfüllung während der Kirchengeschichte und auch Erfüllung am Ende der Zeiten bei der letzten großen Drangsal. Wer das nur auf eine Stufe auslegt, da verkürzt das. Prophetie muss komplementär verstanden werden, mehrstufig, mehrschichtig. Wie ein Gebirge, wo der erste Berg sich erfüllt, dann ist wieder ein Tal dazwischen, dann kommt wieder ein Berg, versteht ihr? Dann sieht man plötzlich, dass alles eine wunderbare Harmonie ist. Und keine Widersprüche, ist alles eine Einheit. Die Propheten sehen praktisch von ihrem Standpunkt eine Bergkette wie bei den Alpen, aber sie sehen nicht die ganzen Abstände und Täler dahinter, sondern immer nur die Spitzen. Und wie weit es auseinander liegt, das wurde den Propheten nicht enthüllt. Jesus allerdings weiß es, aber er hat auch den Zeitpunkt uns nicht geoffenbart, es ist im Vatergeheimnis Gottes verborgen geblieben. Ja, also, da ist also im Kontext vom Gräuel der Verwüstung in Israel die Rede, den gab es übrigens schon mehrfach, Antiochus Epiphanes, die Römer und jetzt der Felsenturm des Islam, und dann kommt noch der Antichrist mit seinem Gräuel der Verwüstung im Tempel. Hier ist also davon die Rede. Aber es ist eben auch die Rede in Matthäus 24 von der Wiederkunft des Herrn Jesus und der großen Trübsal, die der Wiederkunft vorangeht. Prophetie erfüllt sich in mehreren Stufen, und hier steht, dass die Tage für die Gläubigen in der allerletzten Trübsal, in der großen Drangsal, nicht weggenommen werden, auch nicht bis zum Ende durchgehalten werden müssen, sondern verkürzt werden. Das heißt, die Gemeinde wird aus der großen Trübsal herausgerettet. Das war die Stelle, die ich von Anfang an immer wusste, und ich habe immer gedacht, von der Stelle her kann die Vorhinrückungslehre nicht stimmen, auch nicht die Nachhinrückungslehre. Verkürzung der Zeit heißt, es muss während sein. Ja, das ist einfach die Logik. Ich denke da sehr logisch. Ja. Besonders wichtig für die Frage der Entrückung ist natürlich 2. Thessalonicher 2, was wir auch schon im Laufe dieser Tage auch ausführlich betrachtet haben. Ich fasse nochmal das Wichtigste zusammen. 2. Thessalonicher 2, Vers 1 bis 8. Wir lesen es nochmal. Da heißt es: Wir bitten euch aber, ihr Brüder, wegen der Wiederkunft, also Parousie unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm. Griechisch Episynagoge, Hinaufversammlung der Gemeinde mit ihm. Das ist eindeutig die Entrückung. Und das fällt hier zusammen mit der Parousie, mit dem Erscheinen, mit der Wiederkunft des Herrn. Ja, das ist hier mit einem Und untrennbar verbunden. Kann man nicht zwei verschiedene Phasen machen. Das ist in einem Satz, nur durch unverbunden, also das ist gleichzeitig zu sehen. Und was wird gesagt? Lasst euch nicht so schnell in eurem Verständnis erschüttern oder gar in Schrecken jagen, weder durch einen Geist noch durch ein Wort oder durch einen angeblich von uns stammenden Brief, als wäre der Tag des Christus schon da. Ja, hoppla, jetzt kommen manche und sagen, der Tag des Christus ist was anderes wieder als die Parousie und die Episynagoge. Nein, das ist natürlich das Gleiche. Das wird hier nochmal als Tag des Christus bezeichnet, wo der Christus, der Messias, seine Gemeinde zu sich holt. Das ist der Tag des Christus. Was gibt es da für gekünstelte Umdeutungen? Es ist so abenteuerlich. Und da reißen sie auseinander, was hier in einem Atemzug genannt wird. Unglaublich, ja. So dürfen wir mit dem Wort Gottes nicht umgehen. Also, der Tag des Christus ist die Wiederkunft des Herrn und die Hinaufversammlung der Gemeinde mit ihm, die Entrückung. Und darüber wird jetzt gesagt Folgendes. Lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen. Das ist ein sehr starkes Wort, ja. Verführung wird hier gesagt. Verführen, denn es muss unbedingt zuerst, Proton steht hier, zuerst der Abfall kommen, die Apostasie. Und Abfall heißt Abfall, nicht einfach nur ein bisschen gerettet gewesen und jetzt gar nicht, sondern die waren gerettet. Abfallen kann nur, wer dabei war. Vom Apfelbaum kann nur ein Apfel abfallen, der ein Apfel ist und nicht eine Birne. Ja? Ganz einfache Logik. Also Abfallen heißt Abfallen und nicht irgendwas Halbes oder Viertel oder so. Und des Heiligen Geistes teilhaftig im Hebräerbrief heißt eben, dass der Heilige Geist im Herzen gewohnt hat. Man kann nicht nur ein bisschen Heiligen Geist haben. Er wohnt entweder in einem oder gar nicht, weil er eine Person ist und keine Sache. Der Heilige Geist ist keine Quantität, die irgendwelche Teile hat, sondern eine absolute Qualität, also eine personale Qualität, wenn man so zeigen will, unteilbar, ganz oder gar nicht. Des Heiligen Geistes teilhaftig heißt, der Heilige Geist hat in ihren Herzen gewohnt, sie waren wiedergeboren und sind dann abgefallen. Hebräer 6, Hebräer 10. Ganz eindeutig. Und es kommt am Ende der große Abfall, wo dann ein Großteil der Christenheit abfallen wird vom schmalen Weg. Sich der Welt öffnet, dem Zeitgeist, der Ökumenisierung, der Vermischung mit Irrlehren, Sektenlehren, pseudocharismatische Verführungsschwärmerei, okkulte Einflüsse in Gemeinden. Genau das, was wir jetzt erleben und was wir auch in unseren Endzeitkonferenzen immer wieder aufdecken. Das ist der große Abfall in der Endzeit. Also nochmal. Bevor also die Entrückung geschieht, so steht es hier, muss unbedingt zuerst der Abfall kommen. Und ich glaube, da sind sich alle einig, dass wir da schon drin leben. Also die meisten Christen erkennen das ja, die noch nicht abgefallen sind, natürlich nur die, klar. Also gerade auch in unseren Kreisen, in konservativ frommen Kreisen. Auch die, die Vorentrückung vertreten, die sehen ja auch, dass der Abfall schon da ist. Da sind wir uns einig. Ja. Aber wo sie sich nicht einig sind, das ist das, was jetzt hier steht. Es muss also zuerst der Abfall kommen, der ist ja natürlich schon da, und der Mensch der Sünde, der Gesetzlosigkeit, Anomia, geoffenbart werden, der Sohn des Verderbens. Er wird hier gekennzeichnet ganz klar mit den Eigenschaften des Antichristen. Das Tier aus dem Meer, das ist der Gegenspieler Gottes, satanisch inspiriert, der muss offenbar werden. Wie auch immer, ja, vielleicht durch seine Vorläufer, aber ich denke auch personal. Und solange der Antichrist nicht da ist, wird also auch nicht die Entrückung sein. Aber wir wissen ja auch nicht, ob er schon lebt. Kann sich jeden Moment offenbaren. Ja, viele sagen, er lebt schon. Aber wir wollen darüber nicht spekulieren. Wir werden am Zahlenwert des Namens ihn auch erkennen. 666, gemäß Offenbarung 13. Und dass überall sein Bild angebetet wird. Schau mal, überall haben sie Smartphones in den Händen. Da kann sofort der Antichrist sein Bild rein projizieren lassen und jeder betet dann das Bild an, der nicht zu Jesus gehört. Und die Heiligen werden getötet, die sind dann immer noch da, Offenbarung 13. Das Tier hat Macht, die Heiligen zu töten. Nicht nur Israeliten, die Heiligen, die Gemeinde, die da noch da ist. Aber dann wird die Zeit verkürzt, Gott sei Dank, dass wir dann herausgerettet werden. Also nochmal, Vers 3 ist ganz wichtig. Lasst euch von niemandem in irgendeiner Weise verführen, denn es muss unbedingt zuerst der Abfall vom Glauben kommen, Apostasia, und der Mensch der Sünde, Anthropos, Tes Anomias, also der Gottlosigkeit, Gesetzlosigkeit, steht hier offenbart werden, der Sohn des Verderbens. Für Sünde steht hier Gesetzlosigkeit, Anomie, Anomia, hier das letzte Wort, der nicht mehr die Gesetze Gottes einhält. Und jetzt stellt sich ja die Frage dann, was das Aufhaltende ist. Vers 4, der sich widersetzt und sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, sodass sich in den Tempel Gottes setzt, als ein Gott und sich selbst der Gott ausgibt. Diese absolute Blasphemie, Gotteslästerung, dass der Teufel und sein Sohn, der Antichrist, sagt, er sei Gott. Ihr werdet sein wie Gott, die Verführung der Schlange. Er setzt sich in den Tempel, Naos steht hier, das ist das eigentliche Tempelheiligtum, der eigentliche Tempel als Gebäude. Den kann man jetzt nicht nur symbolisch als Gemeinde deuten, sondern ein wirklicher Tempel, der auch ja geplant ist in Jerusalem. Alles vorbereitet, außer den Platz, den haben sie noch nicht einnehmen können. Das kann jederzeit auch geschehen. Die Welt ist gerade sehr in Bewegung, gerade was Israel und Jerusalem angeht. Aber auch hier dürfen wir keine Zeitpunkte festsetzen. Immer bereit sein. Und dann heißt es noch, denkt ihr nicht mehr daran, dass ich euch dies sagte, als ich noch bei euch war. Also die wussten da, die Thessalonicher wussten mündlich schon einiges darüber. Und ihr wisst ja, was jetzt noch zurückhält, schreibt der Apostel weiter, damit er geoffenbart werde zu seiner Zeit, denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken. Gesetzlosigkeit. Nur dass der, der es jetzt noch aufhält, aus der Mitte weggenommen werden muss und dann wird der Gesetzlose offenbart werden. Also ihr seht, im Gegensatz zum Gesetz ist der Gesetzlose und deshalb sehe ich das, was den Gesetzlosen noch aufhält, das ist wahrscheinlich, meine Sicht, gibt noch 8 andere Deutungen, die christlich geprägten Gesetze, die Obrigkeit, die das noch eingehalten hat und die werden ja jetzt Punkt für Punkt abgeschafft. Das heißt, der Gesetzlose kann sich jederzeit offenbaren. Die Gemeinde kann es nicht sein, die da aufhält, natürlich hält sie auch auf, solange sie noch da ist, aber die kann es letztendlich trotzdem nicht sein, weil es ja heißt, dass die Gemeinde erst entrückt wird, nachdem der Gesetzlose geoffenbart ist. Von daher kann sie nicht das Aufhaltende sein. Die wird dann, wenn der da ist, weggenommen, weil dann die Tage der Drangsal für die Gemeinde verkürzt werden, weil es dann wirklich so schlimm wird, dass Gott sagt, jetzt ist genug, jetzt nehme ich euch heraus. Das heißt ja auch, Gott versucht niemand über seine Kraft. Alle Drangsale, die es bisher gab, werden kein Vergleich sein mit der Drangsal während der Zeit des Antichristen. Viele werden den Märtyrertod sterben, aber dann schließlich wird der Herr eingreifen. Vielleicht gerade, wenn sie jemand hier zu Tode foltern und so, dass dann der Herr sagt, ich nehme euch jetzt da heraus. Und das wird ein großes Wunder sein. Wo, so denke ich, auch viele zum Glauben kommen, wenn sie merken, es hat doch gestimmt, was in der Bibel steht. Denn der Geist weht, wo er will. Es heißt zwar, sie taten doch nicht Buße, aber es heißt nicht, dass sich keiner mehr bekehren kann, das absolut unmöglich wäre. Denn Johannes 3, der Geist weht, wo er will, nicht wo wir Menschen ein System machen und sagen, ja, nur so, wo wir sagen. Also 2. Thessalonicher 2, die ganz entscheidende Stelle, die wir auch während dieser Bibeltage sehr ausführlich betrachtet hatten, da wird klar, dass vor der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm, die Entrückung, zuerst der Glaubensabfall eintritt, den wir heute schon massiv erleben, und auch der Mensch der Gesetzlosigkeit, der Antichrist, offenbart werden muss. Der Antichrist mit seinen Vorläufern, die dem Gesetzlosen den Weg ebnen. Und da gibt es heute Millionen Vorläufer des Antichristen. In den Medien, in der Politik, in den Gesetzen. Also es gibt noch aufhaltende Kräfte, Gott sei Dank. Auch solche, die der Globalisierung entgegenstehen, bis hinauf in politische Kreise. Und ja, deshalb unterstützt sich keine Partei, die Globalisierung vertritt, muss ich ganz offen sagen. Es sind noch aufhaltende Mächte, damit wir noch Gnadenzeit haben, auch noch zu evangelisieren. Ja, und was hält ihn auf? Nochmals, hierzu gibt es unterschiedlichste Deutungen. Es ist sicher auch die Gemeinde und alles Gute in der Welt. Aber das Gegenteil von Gesetzlosigkeit ist das noch christlich geprägte Gesetz. Wenn die Gesetze immer gottloser werden wie zur Zeit, dann hat der Gesetzlose, der Antichrist, freie Bahn. Aber dann wird auch die Gemeinde entrückt. Jetzt komme ich zum Ende. Für uns gilt es, wie schon gesagt, alle Zeit wachsam zu sein, denn wir erleben jetzt schon den Abfall vom Glauben und das Geheimnis der Gesetzlosigkeit, sowie viele Gerichte, die über die Welt gehen. Seuchen, Kriege, Inflation, Hungersnöte, Naturkatastrophen, Christenverfolgung, Tod und so weiter. Man vergleiche die 7 Siegel in Offenbarung 6. Wir wissen nicht, ob der Antichrist schon lebt und seine Herrschaft vorbereitet, aber seine Vorläufer, da sind wir uns einig, die sind schon massiv am Wirken von Anfang der Gemeindezeit bis jetzt. Im 1. Johannesbrief steht ja, sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Von daher erwarte auch ich, obwohl ich nicht an die Vorentrückung glaube, jederzeit die Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus und die Vereinigung der Gemeinde mit ihm. Das klingt jetzt vielleicht widersprüchlich, aber ist gar keine Frage. Es heißt auch, alle Zeit wachsam zu sein. Von daher, vom Ergebnis sind wir gar nicht so weit auseinander mit den Vertretern der Vorentrückung, weil wir alle Zeit uns vorbereiten für die Entrückung. Aber, und das ist der Unterschied, wir müssen uns aber auch vorbereiten für die Verfolgung. Da habe ich die Sorge, dass die lieben Brüder und Schwestern, die an eine Vorentrückung glauben, für Verfolgung nicht vorbereitet sind, nicht wirklich. Und auch nicht vorbereitet sind, wenn der Antichrist mit seinem Mahlzeichen und der ganzen Verführung auftritt. Das ist die Gefahr, wenn man an diese absolute Vorentrückungslehre glaubt und nicht sagt, es könnte auch später sein. Ja? Und dann fallen sie nämlich auf den Antichristen herein. Große Gefahr. Ja, das kann ja gar nicht sein. Wir sind ja vorher weg. Kann nicht sein. Und ist es doch vielleicht schon dann. Ne? Versteht ihr? Deshalb sage ich auch öffentlich, also seid vorsichtig mit diesen Lehren. Und dass Jesus Christus noch nicht früher wiedergekommen ist, dass die Zeit immer noch sich ausdehnt, das beruht allein auf seiner Retterliebe. Da möchte ich schließen mit dem letzten Zitat in diesem Gottesdienst. Diese Retterliebe Gottes wird oft gefragt, warum ist denn Jesus noch nicht wiedergekommen? Ihr wartet jetzt schon 2000 Jahre und es gibt ja auch die Jungfrauen, die eingeschlafen sind im Gleichnis. Und darauf gibt es eine ganz klare Antwort im 2. Petrusbrief 3, Vers 8 bis 12. Damit möchte ich schließen. Da heißt es, dieses eine aber sollt ihr nicht übersehen, Geliebte, dass ein Tag bei dem Herrn ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es für ein Hinauszögern halten, sondern er ist geduldig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren geht, sondern dass jeder Raum zur Buße habe, zur Umkehr. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb in der Nacht. Also so überraschend, ja, das ist ein Vergleich. Dann werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber vor Hitze sich auflösen und die Erde und die Werke darauf verbrennen. Keine Wasserflut mehr, sondern man kann sagen ein Feuergericht. Atomare Auflösung der Elemente. Alles möglich, schon technisch durch Menschen. Und wie viel mehr kann Gott das machen? Da nun dies alles aufgelöst wird, heißt es weiter, wie sehr solltet ihr euch auszeichnen durch heiligen Wandel und Gottesfurcht, indem ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und ihm entgegeneilt, an welchem die Himmel sich in Glut auflösen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Darum geht es, unsere Heiligung, dem Herrn nachzufolgen, gereinigt durch das Blut Jesu Christi, Jesus über alles lieben, gerade auch in Bedrängnis und Verfolgung, niemals den Namen des Herrn verleugnen und ihn lieben, so wie er uns zuerst geliebt hat, dass wir diese Liebe Gott schenken und auch unseren Mitmenschen, geleitet durch den Heiligen Geist. Dazu möge der Herr uns seine Gnade schenken. Amen. Ich möchte noch mit uns beten und ja, damit auch diese Bibelwoche beschließen. Lieber Heiland, wir danken dir, dass wir diese Tage zusammen sein durften, in Ruhe, in Frieden und deinem Wort. Bitte mach uns bereit für dein Kommen, für die Entrückung, aber auch für die Verfolgung, dass wir alle Zeit wachsam sind und bereit, dir zu begegnen. Und dafür loben und preisen wir dich. Amen.